Hallo, willkommen zum Podcast für Leute wie mich. Ich bin Stefan, 65 Jahre alt und ich möchte ungern als Senior bezeichnet werden. Senior oder Senior Expert von mir aus gerne, aber Senior, nö. Mein 90-jähriger Schwiegervater hatte nichts dagegen. Ich halt schon und trotzdem war ich beim Deutschen Seniorentag. Und das wiederum war eine überraschend gute Erfahrung. Warum? Hört ihr gleich.
Und
ja, das ging ja schon mal gut los mit Musik, wo man sich quasi hätte mitbewegen müssen, wenn ich nicht Aufnahmen gemacht hätte, die das wiederum verhindert haben. Wo bin ich hier eigentlich? In Mannheim, im Rosengarten. Nicht in dem Teil mit den blühenden Pflanzen, sondern gleich nebenan im gleichnamigen Kongresszentrum. Das Gebäude ist übrigens selbst ein Senior, im Jahr 1900 gebaut, im Jugendstil. Als städtische Festhalle, davon steht aber nur noch die Fassade. Davor standen oder stehen noch Fahrzeuge, in denen hätte ich schon mal einen Gesundheitstest in 7 Minuten machen können. Und ja, der erste visuelle Eindruck war auch eine Fünfergruppe mit T-Shirts vom Deutschen Gewerkschaftsbund und auf dem Plakat die Botschaft, es gibt ein Leben vor der Pflege. Ja, das war ja schon mal gut zu wissen. Und es gibt noch viel mehr Wissens- und Erlebenswertes gleich hier im Eingangsbereich, verteilt über 3 Etagen, fast 50 Säle, dazwischen lange Flure mit einer Fläche, auf die 3 Fußballfelder passen würden. Auf dem Veranstaltungskalender hier gleich am Eingang in diesem Jahr sehe ich Namen Helge Schneider, Max Rabe, Ute Lemper, die SWR Big Band, aber auch Platz genug für Schwanensee und die Zauberflöte und eben den Deutschen Seniorentag. Der findet alle 2 Jahre an wechselnden Orten statt, war dieses Mal zum ersten Mal in Mannheim und nimmt gleich das ganze Kongresscenter in Beschlag, 3 Tage lang. Und ja, ich mache mich jetzt mal auf den Weg, einige Eindrücke für euch zusammen.
Darf ich Ihnen was mitgeben? Das ist für Ihren Geldbeutel eine Notfallkarte. Ah gut, alles klar, schön, tschüss.
Ja, hallo Frau Stegmüller. Wir sind jetzt, ich sag mal, im Eingangsbereich des Seniorentages, gleich gegenüber dem Stand des Veranstalters, der BAGSO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Und da ist ein Stand, da steht ganz groß drauf, nichts vergessen. Also immer ein gutes Motto, aber bei Ihnen ist das besonders gemeint, ne?
Ja, wir beschäftigen uns mit den Themen am Ende des Lebens, Testament, Patientenverfügung und so weiter. Und wir haben 2 Broschüren. Die eine Broschüre heißt Nichts vergessen. Da der Leser oder die Leserin wird hingeführt auf eine Offenheit, dieses Thema anzugehen. Und dann gibt es noch eine Broschüre, die heißt Was bleibt? Und da sind vor allem Themen wie Erben und Vererben.
Also das klingt jetzt so nach einer Juristen-Lobby-Organisation, aber das sind Sie nicht.
Nein, wir sind hier keine Juristen und Juristinnen. Wir sind alles Fundraiser und Fundraiserinnen aus 13 Landeskirchen und ihren Diakonien. Und wir stehen hier am Stand, um die Leute, um mit den Leuten ihre Probleme zu besprechen, die dann auch in ein längeres Gespräch führen können.
Und inwiefern führt das Besprechen von Problemen zum Fundraisen für die evangelische Kirche?
Ja, wir begleiten die Menschen von der Wiege bis zur Bahre. Insofern sind wir eben auch dafür da, Probleme anzuhören. Und bei so einem Gespräch zum Thema Testament zum Beispiel ist ein Großteil des Gespräches eher so ein psychosoziales oder seelsorgerisches Gespräch, dass die Leute eben ihre Themen da besprechen können und wir dafür da sind.
Also ist das eine kirchliche Dienstleistung oder sind Sie, ich sag jetzt mal, so eine außerkirchliche Organisation?
Der Stand hier ist von der Evangelischen Landeskirche in Baden und ich selbst bin von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Die 13 Landeskirchen und ihre Diakonien arbeiten sehr eng zusammen und es ist eine Aufgabe von Kirche, die Leute zu informieren, was ist möglich, was ist nötig in der letzten Lebensphase, solange sie noch auch selbst entscheiden können.
Und kann es denn sein, dass dann schon mal jemand der Kirche, gleich der Kirche was vererbt und gar nicht lange drüber nachdenkt, wem sonst noch?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar vorwiegend alleinstehende Personen. Wir hatten das jetzt unlängst von einem Mann, der zu Lebzeiten war er Lehrer. Er hat keine Partnerin, keinen Partner, keine Familie, keine sonstige Verwandte. Und er wird alles der Kirche vermachen.
Mhm. Das ist dann ein großer Tag für Fundraiser, dann haben sie richtig, also richtig was Gutes getan, sowohl diesen Menschen als auch der Organisation.
Ja, natürlich ist das dann ein großer Tag, wenn wir sowas erfahren. Letztendlich, ob es zum Tragen kommt, weiß man dann erst, wenn die Person verstorben ist, weil es ist ja jederzeit möglich, das Testament zu ändern. Aber wir haben auch unsere Arbeit richtig und gut gemacht, wenn wir ihn beraten haben, ihm zugehört haben, ihn unterstützt haben, mit ihm in Kontakt geblieben sind. Ja?
Haben Sie jetzt noch einen letzten Wunsch, was ich Sie fragen sollte, aber noch nicht gefragt habe?
Mein Wunsch ist, dass es künftig noch mehr Offenheit gibt, über die Themen zu sprechen, Leben und Sterben, Testament, Patientenverfügung, ohne dabei sich zu verlieren.
Ich bedanke mich. Also bei diesem Tag muss man sich an schnell wechselnde Themenwelten gewöhnen, das merke ich jetzt schon. Von links schaut mich Friedrich Merz an, also jetzt nicht direkt von einem Plakat der Seniorenunion, die hier sicherlich auf Klientel hofft und dafür wirbt. Und gegenüber ist an eine ganz andere Welt gedacht, nämlich die Tierwelt, mit der Frage, was passiert mit ihrem Tier, wenn sie stirben. Und die Antwort scheint zu heißen Seniorenresidenz Tierreich. Frau Simon, wer residiert da? Mensch oder Tier oder beide oder der oder die Überlebende?
Tierseniorin. Aber wir bieten eine Vorsorge für ältere Menschen, die sich absichern möchten, was mit ihrem Haustier passiert, wenn sie sich nicht mehr kümmern können. Sprich, wenn sie schwer krank werden, wenn sie ins Pflegeheim müssen, wenn sie versterben. Und dann springen wir ein und wir kümmern uns dann, wir übernehmen dann die Haustiere.
Also Sie sind Tierpflegerin oder eine Tierpflegeeinrichtung, ne? Also wir haben ja hier schon einige Pflegedienste gesehen, aber Sie kümmern sich sozusagen um die Lieblinge der Leute, die den menschlichen Pflegedienst brauchen. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, genau. Und wir haben es Seniorenresidenz Tierreich genannt, weil es vorrangig dann sich auch um ältere Tiere handelt. Genau, also die Senioren haben oft auch ältere Tiere, die dann schlussendlich zu uns kommen.
Das ist ja interessant. Und was haben Sie dann so an Tieren? Also Hund und Katz, denkt man, sind weit verbreitet. Und sind Sie da auch ein bisschen diverser aufgestellt?
Also es sind vor allem Hunde und Katzen. Bei anderen Tierarten kann man uns gerne anfragen. Da entscheiden wir aber immer ganz individuell, ob wir da die Kompetenz einfach haben und auch die Verfügbarkeit.
Jetzt will ich abschließend doch noch mal wissen, also wie es bei Ihnen zu Hause aussieht. Also ist das doch so ein bisschen Arche Noah, wenn ich jetzt mal ein bisschen weit gehe. Ne? Also das Katzen-, das Hundezimmer haben wir schon drüber gesprochen. Kanarienvögel erwarte ich bei Ihnen auch. Papagei vielleicht. Also erzählen Sie mal so ein bisschen auf. Was gibt's denn? Hat jemand vielleicht ein Äffchen oder ein Esel oder nehmen Sie auch Pferde?
Nee, also wir haben uns da schon beschränkt auf Hunde und Katzen. Also wir hatten auch schon Kaninchen, solche kleinen Nager hatten wir auch schon da. Vögel und so weiter jetzt nicht, auch keine größeren Tiere wie Pferde und so, genau.
Wie habe ich mir das denn vorzustellen? Also ja, so eine Seniorenwohnung, was mir ja inzwischen, aber wie ist das? ein Tierheim? Also ich meine, Sie wollen sich nicht Tierheim nennen, sondern Seniorenresidenz Tierreich. Wie unterscheiden Sie sich denn vom Tierheim, so optisch? Also ist das vielleicht eine Villa und es gibt das Katzenzimmer und das Hundezimmer?
Ja, das ist gar nicht so verkehrt. Ah, ja, ja. Okay. Also vom Ambiente kann man es überhaupt nicht mit einem herkömmlichen Tierheim vergleichen. Bei uns gibt es keine Zwinger. Ich habe einen alten Bauernhof gekauft, saniert, ein riesen Grundstück. Wir sind ganz ländlich, ganz am Ortsrand. Die Tiere haben ganz normale Zimmer. Also es ist wie in einem normalen Wohnhaus. Die haben dort ihre Betten, die haben ihr Sofa, ihr Kistchen und genau, also vom Ambiente ist es nicht eine Tierheimsituation, auch vom Stress.
Also, die Betonung liegt auf Heim im Sinne von Zuhause, ne? Nicht dem Versorgungsheim, dem Pflegeheim. Ne? Jetzt darf ich mal fragen, Sie sagen ländliche Umgebung, also wo ist das Land? Wo im Land?
Wir sind in dem kleinen Örtchen Gimpweiler im Kreis Birkenfeld. Das liegt in Rheinland-Pfalz, direkt an der Grenze zum Saarland. Mhm. Unser Angebot ist allerdings, also wir bieten das deutschlandweit an, mhm, weil die Geografie nicht grundsätzlich eine Rolle spielt. Mhm. Weil schlussendlich kommen die Tiere ja einmalig zu uns und auch die Abholung, die bieten wir mit an.
Aber wie ist das jetzt? Also ich lebe in Berlin, wir haben einen Hund. Ein junger Hund, also ja, sie ist erst 2 Jahre und hat noch eine größere Lebenserwartung vor sich. Also was mache ich dann, wenn ich mir Sorgen mache um unseren Hund? Im Gespräch mit Ihnen, wie geht das dann?
Mit Vertragsabschluss fällt natürlich auch ein Betrag X an, der an uns zu entrichten ist. Der richtet sich maßgeblich nach dem Alter des Tieres, mhm, weil umso jünger das Tier ist, umso eine längere potenzielle Verpflegungszeit haben wir natürlich noch. Ab diesem Zeitpunkt halten wir ja auch diesen Platz frei für das Tier, weil jederzeit dieser Eintrittsfall natürlich eintreten kann und das Tier zu uns kommt.
Der Eintrittsfall, das könnte man gewissermaßen auch Todesfall nennen. Da passt der nächste Aussteller gut dazu, der freut sich drüber und macht Werbung dafür.
Ist tatsächlich für die Dauergrabpflege, die Friedhofsgärtnerei in ganz Baden übernehme, für die Grabhinterbliebenen, für die Nutzungshinterbliebenen und sowohl auch wie für unsere Erinnerungsgärten und Erinnerungswälder, die wir bauen.
Das ist ja die Auseinandersetzung mit dem Tod. Ne? Ist ja ein Thema, das hat der Mensch nicht so gerne. Wie ist es mit dem Zustrom hier an den Stand? Ich habe es ein bisschen beobachtet, so in den letzten 10 Minuten war es jetzt nicht überlaufen.
Ja, das stimmt. Überlaufen ist es nicht, weil sich ganz viele tatsächlich einfach wirklich nicht mit dem Thema Tod beschäftigen möchten. Und die laufen am Stand vorbei und die sehen dann Friedhof und haben dann wirklich ganz andere Gedanken, wenn sie hier auf so Messe sind, wie an das Sterben und möchte sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen. Und trotz allem entwickeln sich gute Gespräche und wir können die Grabpflege durchaus hier schon vermitteln.
Und ich stehe jetzt, was im Hörfunk nicht so ganz leicht vermittelbar ist, von der Plakatwand mit vielen bunten Blumen. Also wenn ich da mitten reingehe, die ist auch noch in sich gewölbt, dann ist man wie so in einem Panorama grün und viele blühende Blumen und ja, auch Grabsteine dazwischen. Ne? Das ist ein Bild eines ihrer Friedhöfe, nehme ich mal an. So, und man kann das jetzt nicht nur, ich sag mal, so als, ja, wie nennen Sie das? Wovor stehe ich hier eigentlich?
Genau, das ist jetzt ein Erinnerungsgarten. Hier ist tatsächlich jetzt in der Stadt Ladenburg, das ist ja ganz hier in der Nähe. Und das Ganze steht über dem Überbegriff Erinnerungsgarten. Das sind zusammenhängende Fläche auf den Friedhöfen. Da es da viele Freiflächen gibt in der Zwischenzeit, übernehmen wir die gerne. Und diese werden dann von den Friedhofsgärtnereien vor Ort angelegt und gepflegt.
Mhm. Wo Sie gerade sagen, übernehmen wir die gerne, also ist auch ein Geschäft, ne?
Genau, das ist das Geschäft, wo die Friedhofsgärtner dann dadurch ihre Kunden haben, richtig, und die Dauergrabpflege dann abgesichert ist.
So, und jetzt gibt es für die modernen Alten, die also dem eigenen letzten Ruheort näher kommen wollen, die Möglichkeit, das auch virtuell zu tun. Also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich brenne eigentlich darauf. Ich sehe hier eine junge Frau mit einer Augmented Reality Brille rumlaufen. Wenn ich die jetzt gleich aufziehe, was werde ich sehen?
Sie werden dann das interkulturelle Grabfeld in Pforzheim sehen, wo man die ganze Kultur verbunden habe in Form von einem asiatischen Bereich, ein muslimischer Bereich, alpiner Bereich und ein mediterraner Bereich, dass auch auf dem Friedhof die Kulturen miteinander trauern und leben können.
Ja, das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Ich danke Ihnen. Ich weiß nicht, soll ich Ihnen viel Erfolg wünschen? Ja, ne? Ja. Kann man schon. Ist nicht anrüchig. Nee, ne?
Nee. Bei uns liegen Sie richtig. Vielen Dank.
Rechter Fuß, kipp, kipp, Rande. Kipp, Rande. Weitergehen.
Genau gegenüber von den badischen Grabpflegern ein großer Stand mit vielen kleinen Tischen, alle voll besetzt, alle spielen mit Karten und über allen eine große Überschrift: Bridge verbindet. Wie denn?
Erstens, weil sie ja immer einen Partner zum Spielen brauchen. Dann brauchen sie zwei Menschen, die mit ihnen noch mitspielen wollen als Gegner. Und ich denke, das bindet schon einmal vier Menschen zusammen am Bridge-Tisch. Mhm. Weil alle haben das gleiche Anliegen. Alle wollen sie strategisch ein Problem lösen. Jeder auf seiner Achse.
Aber das ist ja alterslos, was Sie gerade beschrieben haben. Jetzt sind Sie hier beim Deutschen Seniorentag. Warum das denn?
Weil viele Menschen, bevor sie bald oder Jungrentner sind, im Grunde genommen einen neuen Aufgabenbereich brauchen. Und viele wollen ja in fortgeschrittenem Alter auch einmal etwas Neues probieren. Und wir bieten den Menschen die Möglichkeit, sich neu zu erleben und in einer neuen Gemeinschaft gemeinschaftlich etwas zu tun.
Ist es denn ein generationenverbindendes Spiel oder ist es, ist der Altersdurchschnitt nicht ohnehin schon relativ hoch bei den aktiven Spielern?
Also es unterscheidet sich schon, weil die Bedürfnisse bei jungen Menschen ist, sich eher im Wettbewerb zu erleben. Und im fortgeschrittenen Alter eher die Gemeinschaft zu genießen. Und doch spielen sie alle Bridge. Alle haben das gleiche Problemlösebedürfnis, nur mit unterschiedlichen Ansätzen.
Und Frau Hanne, Sie sind ja Präsidentin des Verbandes. Darf ich fragen, in welchem Alter Sie zu dem Spiel gefunden haben?
Relativ spät. Ich habe irgendwann einmal in meinem Berufsleben angefangen, Bridge zu spielen. Die Familie meines Mannes spielte immer Bridge. Bei uns wurde daheim Skat, Doppelkopf und alles Mögliche gespielt. Also Karten waren mir bekannt. Und dann habe ich gesagt, naja, mein Mann spielt das, jetzt will ich es auch mal lernen. Dann war aber das berufliche Leben so, dass einfach ich die Zeit nicht hatte. Wenn man einen Beruf aufbaut, Familie hat, fehlt einfach die Zeit. Und als ich dann so anfing, mich auf den Ruhestand vorzubereiten, so mit 60, habe ich mir gedacht, oh, mein Mann hat gesagt, komm, lass uns das mal gemeinsam machen. Wir wollen im Ruhestand gemeinsam was unternehmen. Und dann haben wir wieder angefangen, Bridge zu spielen.
Und das heißt, Sie setzen aber auch ein bisschen auf die alternde Gesellschaft, dass das dem, was ist es eigentlich, ein Spiel oder ein Sport? Beides?
Beides.
Dass es beiden Zulauf bringt?
Es ist beides. Und zwar, es ist, wenn Sie gern knobeln, wenn Sie gern Probleme lösen, wenn Sie gerne Sudoku oder irgendwas haben, was Sie herausfordert, dann sind Sie genau richtig. Weil im Grunde genommen Bridge ist ein strategisches, kommunikatives, soziales Spiel. Weil ohne Partner kommen Sie nie weit.
Haben Sie denn besondere, ich sage jetzt mal, Strategien, um so künftige Rentner zu gewinnen?
Also ich denke, jeder Mensch, der in Ruhestand geht, möchte noch irgendwas Sinnvolles in seinem Leben tun. Er möchte vielleicht auch neue Dinge kennenlernen. Und in unseren Clubs ist es so, dass wir eigentlich genau die Zielgruppe gern in den Clubs begrüßen würden. Unsere Clubs sind im Schnitt Durchschnittsalter 60 bis aufwärts. Folglich würden ja Jung- oder Baldrentner ideal dort auch Gesprächspartner finden oder Gleichgesinnte. Und ich denke, was gibt es Schönere, als einen Raum zu finden, wo man Gleichgesinnte findet.
Rechter Fuß, kipp, weitergehen.
Die Veranstaltung lebt von den Gegensätzen, die dicht beieinander liegen. Auf der linken Seite 24 Stunden Pflege zu Hause und ich wende den Blick und 3 Meter über den Flur geht es um 100 Jahre Tippkick. Was hat denn der Tippkick mit Senioren zu tun, außer dass manche vielleicht auch 100 Jahre alt werden wollen?
Also, das war für uns der Blickfang. Tippkick gibt es schon 100 Jahre. Und deswegen haben wir gesagt, das ist einfach was Schönes, ein Hingucker, wo sich die Herzen aufgehen von den Menschen, dass die sich da erinnern an die Dinge, die sie vielleicht früher mal gespielt haben. Und spielen, wir sind ja hier fürs Spielen da.
Ja. Vielleicht sollte man den jüngeren Menschen mal den Tippkick erklären. Ne? Also da ist jetzt so eine Figur, die ist vielleicht, würde ich mal sagen, 80 Zentimeter groß. Man haut ihr auf den roten, wie nennt man das Teil?
Auf den Pöppel.
auf den Böbbel, okay? Also der Böbbel ist was, genau, den kann man runterdrücken und dann bewegt sich der rechte Fuß. Das ist ein Rechtsfüßer im Fußball. So, und jetzt nochmal zurück zur Frage. Was fasziniert Senioren, also das Publikum jetzt hier am Deutschen Seniorentag an Ihrem Thema, weil es war gerade massig voll. Sie waren richtig umzingelt, umdrängelt.
Also das geht schon den ganzen Tag tatsächlich so, dass die Leute sehr interessiert sind an den Spielen. Alt und Jung spielt gerne, ja, nicht nur die Jungen, sondern auch die Alten. Und es macht halt Spaß, gemeinsam etwas auszuprobieren, Erfolg zu haben, wenn man etwas geschafft hat oder gewonnen hat oder auch nicht. Man muss, ne, es ist einfach Spaß, zusammen zu haben.
Also Ihre Firma heißt Omel. Das ist ja, da würde ich jetzt mal Kinderspielzeug erwarten, aber Sie sind beim Deutschen Seniorentag. Wie hängt denn das zusammen?
Genau, in letzter Zeit kommen bei uns immer mehr Senioren in das Geschäft rein, die gerne was spielen würden und sich aktiv halten würden mit Spielen. Und da sind wir auf die Idee gekommen, in den Bereich auch mal reinzugehen. Genau, uns auch Altenheime zu besuchen, das wollen wir dann auch in Zukunft probieren zu machen und dort zu spielen mit den Menschen. Genau, es ist einfach ein neues Feld.
Und was ist so der Renner? Also Sie haben ja eine ganze Palette, auch Mensch, ärger dich nicht, so wirkliche Klassiker und ja, ich würde mal sagen, so Geschicklichkeitsspiele, wo man...
Denkspiele ist bei uns eigentlich ganz groß im Kommen. Diese Smart Game Spiele zum Beispiel, die gibt es in klein schon jahrelang für jede Altersstufe im Prinzip. Aber jetzt ist ganz neu rausgekommen, speziell für Senioren, die große Version, dass man die etwas besser auch halten kann. Ne? Die sind haptischer, man kann sie auch besser sehen und einordnen und das Gehirn wird einfach trainiert. Ne? Man kann sich da reinarbeiten und das Gehirn fit halten.
Und das ist jetzt der Verkaufsschlager, sage ich mal, also der was am meisten hier nachgefragt wird?
Ja, wir verkaufen die eigentlich ganz gut, die Smart Games Spiele, die ganzen Denkspiele hier, ja, das ist so, ja.
Okay.
Was natürlich auch toll ist, das ist leider jetzt schon ausverkauft, unser Cluster. Das haben wir jetzt gerade nicht mehr da.
Beschreiben Sie es mal, weil ich kann es ja jetzt auch nicht sehen.
Ja. Das ist ein ganz einfaches Magnetsteine-Spiel. Da legt man sich ein Spielfeld mit einer Schnur auf den Bodentisch oder sonstiges. Und jeder bekommt gleich viele Magnetsteine und man muss die ablegen. Ziel ist es, die Steine möglichst alle loszubekommen. Wenn ich die aber in die Spielfeldmitte lege und die werden angezogen von einem anderen Stein, muss ich die rausnehmen und bekomme wieder welche zurück. Dann geht das Ganze von vorne los.
Aber bevor ich mich jetzt verspiele am Stand von Stefanie Blatt, vielen Dank, gehe ich mal weiter vorbei an anderen Ausstellern unter der großen Überschrift Soziales Mannheim und hin zu einem Stand, wo ziemlich groß steht, hier werden Sie wertgeschätzt. Und hier steht Frau Frank, steht auf Ihrem Namensschild, hallo. Was hat es mit diesem Slogan auf sich?
Wir haben lange eine Diskussion geführt über unser Leitbild oder unsere Leitlinien, die wir haben wollen und haben das auch unseren Mitarbeitern zur Diskussion gestellt. Und dann kam ganz oft als Rückmeldung, dass das für Sie ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass sie wertgeschätzt werden möchten. Und auch die Bewohner, für die ist es ja auch wichtig, dass sie noch als Mensch wahrgenommen und wertgeschätzt werden.
Genau, jetzt müssen wir nämlich mal auflösen. Also eigentlich möchte man ja, dass überall dieser Spruch über der Eingangstür steht, hier werde ich wertgeschätzt. Aber bei Ihnen geht es um Pflege, ne? Muss man jetzt mal im Klartext sagen. Und ja, also der Deutsche Seniorentag, Sie sehen hier alles potenzielle Kunden rumlaufen, oder?
Nee, interessanterweise sind auch ganz viele da, die einfach in der Branche auch zu tun haben. Also es ist auch so ein Netzwerken hier auf der Messe, was eigentlich auch ganz toll ist. Weil man kriegt ganz viele neue Aspekte auch, was man noch anbieten könnte oder was man vielleicht auch mal ausprobieren könnte im Bereich Seniorenpflege. Ja, das ist die größte Aufgabe aktuell, dass man einfach auch junge Leute begeistert. Also wir sind ganz viel auch auf Ausbildungsmessen oder auf Schultouren, um einfach das Berufsbild Pflege als ein sehr zukunftsträchtiges und auch sehr erfüllendes Berufsbild zu vermitteln.
Wie ist es denn mit der Kundschaft, die hier vorbeiläuft? Also kommen die aktiv auf Sie zu und interessieren sich schon für Pflege? Oder ist das doch so ein Thema, was vermieden wird, bis man es braucht? Und da geht man jetzt nicht an so einem Messestand hin?
Nee, die kommen aktiv auf uns zu, das ist auch total schön. Also hier in der Region sind die Menschen, das ist die Kurpfalz, wir sind sehr offen, wir sind sehr entgegenkommend und die kommen auch gerne uns entgegen und das finde ich sehr schön, weil so kommt man auch viel besser ins Gespräch und kann eben auch Ängste abbauen.
Übrigens das knatternde Geräusch, was wir da hören, das ist ein Glücksrad. Was kann man da gewinnen? Ein Besuch bei Ihnen? Oder?
Nee, man kann gewinnen. Wir haben Ritzenhoff-Gläser und haben kleine Pflegepäckchen haben wir gerichtet. Mhm. Das ist auch eher so, dass man einfach ein bisschen nett rüberkommt und eben nicht nur die Werbung macht für ein sehr trockenes Thema.
Ja, Sie sagen trockenes Thema. Ich würde eher sagen, so ein bisschen furchteinflößend. So geht es mir jedenfalls. Ich wünsche Ihnen aber viel Erfolg bei Ihrem Anliegen und mit den freundlichen Kollegen, die hier bei Ihnen sind.
Dankeschön. Rechter Fuß, kipp, kipp, lande, kipp, lande, zwei,
tja, gehen. Und weiter geht's zu einer Veranstaltung, die eigentlich in einem Saal stattfindet und mich schon als Zielgruppe anspricht. Was Männer im Alter gewinnen, heißt der Titel. Das scheint viele zu interessieren, übrigens auch Frauen. Der Saal ist noch geschlossen, Menschen stehen vor der Tür. Und darunter auch der Referent, habe ich am Namensschild erkannt, Dr. Hans Prömper. Und ich nutze die Gelegenheit, nicht den Vortrag zu hören, sondern den Referenten im direkten Gespräch. Und ja, die erste, einzige und wichtige Frage ist natürlich, Herr Dr. Prömper, haben wir noch was zu gewinnen?
Diese Frage jetzt hier, was Männer im Alter gewinnen, ist einfach so der Versuch, in Blick zu nehmen, nicht immer nur auf Verluste zu gucken. Ich werde nicht mehr gebraucht, keiner ruft mich an, meine Freunde waren nur Kollegen, doch so. Sondern tatsächlich zu gucken, was hat eigentlich der Ruhestand oder auch Unruhestand, je nachdem, wie wir das gestalten, was hat das für uns an positiven Möglichkeiten, Erfahrungen, Ereignissen.
Ja. Und was haben Sie für Antworten auf diese rhetorische Frage? Was haben Sie gefunden an guten Dingen?
Also das für mich Interessante ist, es gibt so Antworten, ja klar, also endlich freie Zeit, endlich kann ich irgendwie mal reisen oder ich kann irgendwie länger ausschlafen, das ist so das Übliche. Was dahinter liegt, ist, dass beispielsweise Partnerschaft neu entdeckt werden muss. Das ist auch gefährlich, das kann auch zur Trennung führen, aber es kann auch bedeuten, dass man etwas neu belebt. Und interessant finde ich das, was ich die leisen Gewinne nenne. Also das sind so Gewinne, die man oft gar nicht so benennen kann. Also ein Beispiel für mich ist, ich gucke irgendwann aus dem Fenster und sehe draußen, es war im Herbst so, ein Blatt fällt runter. Und irgendwie merke ich nur, das Blatt ansehen löst bei mir irgendwie was aus. Also ein Gefühl von Freude, es hat sehr viel auch mit Achtsamkeit, mit Wahrnehmung zu tun, mit Schönheit. Also mich einfach für Dinge zu öffnen, für die ich vorher nie im Blick gehabt habe.
Aber jetzt nochmal zurück auf den Anfang, nämlich die Tatsache, dass es ja hier eine reine Männerveranstaltung ist. Führt zur Frage, altern Männer anders? Was macht den Unterschied?
Also natürlich haben sich Männer im Alter mit anderen Fragen herumzuschlagen. Also für Männer ist eher, was Verluste anbelangt, eher diese Frage Verluste von Kraft, Energie, Potenz, Angst vor Demenz, Angst, hilfebedürftig zu werden. Aber wissenschaftlich ist es so, wenn wir immer nur auf diese Verluste gucken, unsere Langlebigkeit hängt davon ab, also auch von unserer inneren Orientierung, ob wir positiv gestimmt sind, ob wir es schaffen, ein zufriedenes Leben zu führen, wie wir so auf das Leben gucken, auch auf das Älterwerden und auf das, was das Älterwerden vielleicht an Einschränkungen bringt, aber auch an Möglichkeiten.
Ja, das ist eine Grundhaltung, die ich absolut teile und auf diesem Seniorentag vielfältig gefunden habe in überraschender Vielfalt. So vielfältig, dass eine Episode nicht dafür gereicht hat, das alles wiederzugeben. Es wird eine Fortsetzungsfolge geben, so viel sei gesagt. Und jetzt übrigens noch der kleine O-Ton, mit dem die Musik begonnen hat, mit der wir auch diese Episode beenden.
Wer Lust hat, darf sich gern mal da hinten einen Rollator nehmen. Ich brauche auch noch einen, dann kann ich es zeigen. Und Hackespitze, Hackespitze, Seitenrand, 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 Seitenrand